vielleicht noch drei Sätze zu meiner Person, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Wir kommen aus Hannover, bin dort Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde. Einige kennen unsere Gemeinde vielleicht wegen unserer Internet-Ministry, das heißt, dass unsere Predigten auf die Homepage gestellt werden, beg-hannover.de, und darüber viele die Möglichkeit haben, das kostenlos zu downloaden. Und dadurch haben wir auch viele Kontakte gewonnen und freuen uns, dass es möglich ist, auf diese Weise Gottes Wahrheit auch auszubreiten. Meine Frau habe ich mitgebracht, das ist das Wichtigste. Und ansonsten haben wir noch zwei Kinder, die inzwischen auch schon erwachsen sind. Die Tabea wird jetzt im Juni 26 schon, ja, 26. Der Lukas ist 28, Tabea ist verheiratet und hat, wir haben ein kleines Töchterchen namens Emilia, was bedeutet, dass wir auch Großeltern sind. Gut, ich denke, jetzt wisst ihr so ziemlich alles. Wir sind ziemlich viel unterwegs durch Vorträge, aber meine Hauptarbeit, mein Hauptdienst ist doch in der Gemeinde regelmäßig die Bibel auszulegen. Daneben schreibe ich ab und zu mal ein Buch zu spannenden Themen und alles andere findet ihr über die Homepage. Also die Homepage unserer Gemeinde, beg-hannover.de. Und alles mit meiner sonstigen Ministry, das geht über wolfgang-nestvogel.de. Und dann haben wir neulich angefangen, wir haben sehr versierte Mitarbeiter, was die Arbeit mit Homepages angeht. Und jetzt haben wir vor kurzem eine evangelistische Homepage noch begründet, die heißt einfach lebenlohnt.de. Also wenn ihr Leuten was weitergeben wollt, die noch nicht viel vom Evangelium wissen und eine ziemlich einfach und nicht zu vielen Informationen überladene Homepage sucht, einfach mit evangelistischen Predigten lebenlohnt.de ist da eine Möglichkeit. Gut, ich denke, alles Weitere findet sich. Wie gesagt, wir stehen jederzeit gerne für Nachfragen und Gespräche zur Verfügung. Kann ja manchmal auch eine Hilfe sein, wenn jemand von außerhalb kommt, der dann abends wieder verschwunden ist und das alles mit sich nimmt, was man ihm gesagt hat. Und ich erinnere nochmal daran, ich habe mich selbst überzeugt, dass wirklich an der Garderobe so ein Kasten angebracht ist, in den man Fragen reinschmeißen kann. Und es ist der Service sogar so weit getrieben, dass die Zettel schon oben drauf liegen, dass man sie runternehmen kann. Also kann niemand sagen, ich konnte leider keine Frage stellen, weil ich keinen Zettel hatte. Gut, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie kann man als Christ leben? Und wir hatten gesehen, erstens nur, wenn du Christ bist. Und der zweite Schritt, den wir jetzt gehen, heißt, wie kann man als Christ leben? Zweitens nur, wenn du Realist bist. Und das musste Petrus auch lernen. Also wenn du der Wirklichkeit wirklich ins Auge schaust, das wirklich wahre Leben. Und wir wollen jetzt gleich in die nächste Situation von Petrus reinspringen. Knapp 3 Jahre später, nach der Situation, die wir eben uns angeguckt haben, relativ kurz vor der Kreuzigung, wieder sind sie alle beieinander und jetzt mitten in Jerusalem, wo sich alles zuspitzt. Und wenn ihr dabei habt, schlagt bitte auf Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Da nimmt Jesus sich dem Petrus nochmal vor und er sagt ihm Folgendes, ab Vers 31. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieden wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, wie du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Der Hahn wird heute nicht krähen, wie du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Auffällig, dass Jesus den Petrus in dieser Situation, obwohl sie nun schon 3 Jahre miteinander unterwegs sind, nochmal mit seinem alten bürgerlichen Namen anspricht. Simon, Simon. Das hat er lange nicht getan. Warum macht er das hier? Wahrscheinlich, weil er den Petrus nochmal daran erinnern will, wo er eigentlich herkommt. Ihn erinnern will auch an seine Zerbrechlichkeit. Als wollte ihm sagen, Petrus, vergiss nicht, dass du Mensch bist. Vergiss nicht, dass du fehlbar bist. Vergiss nicht, dass du dich nicht auf deine eigene Glaubenskraft verlassen kannst. Petrus, überschätz dich nicht. Und das sagt er uns genauso. Überschätz dich nicht. Und wie nötig diese Warnung ist, seht ihr an Vers 33. wo aber Petrus zu Jesus dann sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das meint er in dem Moment auch wirklich so. Das glaubt er im Moment auch wirklich, dass er das bringen kann. Und Jesus weiß, wohin Petrus damit kommen wird. Und er sagt es ihm auf den Kopf zu. Und daran seht ihr, wie kurz das vor der ganzen Dramatik um die Kreuzigung sich abspielt, diese Situation. Er sagt, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Nimm den Mund nicht so voll. Und das ist wirklich dramatisch. Einige Zeit vorher hat Petrus es rausgerissen für die Jünger gewissermaßen. Da hat Jesus so die Jünger gefragt in so einer Art Umfrage, wer sagen denn die Leute, dass ich sei? Und dann haben die Jünger wie so ein Meinungsforschungsinstitut gesagt. Die einen sagen, du sagst einer von den Propheten, Elia und so weiter. Und nachdem das alles aufgezählt war, sagt Jesus so, und wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann hat Petrus als Erster reagiert und gesagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus hat gesagt, exakt. Und das hast du nicht aus dir, sondern da redet Gott durch dich. Das war eine Sternstunde des Petrus. Und das liegt noch gar nicht so lange zurück. Und demselben Petrus muss er jetzt sagen, du wirst mich verleugnen. Und jeder Bibelleser weiß, wie total diese Verleugnung gewesen ist. Also Leute, andersherum hätten wir es ja noch verstanden. Am Anfang die Verleugnung und am Ende dieser dreijährigen Jüngerzeit dann gewissermaßen auf dem Höhepunkt dieser ersten Phase mit Jesus dann das große Bekenntnis. Aber kommt uns das nicht bekannt vor? Wie ist es möglich, dass ein aufrichtiger Jünger Jesu Christi noch so oft scheitert? Wie ist es möglich, dass wir, die wir den Herrn lieb haben, an bestimmten Stellen immer wieder den gleichen Fehler begehen? Wie ist das möglich? Nun, die Rahmenbedingungen, von denen Jesus hier in Vers 31 redet, haben sich ja nicht geändert. Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieden wie den Weizen. Der Teufel will euch so richtig schön durchdrücken. Und das gilt ja bis heute. Der Satan schläft ja nicht. Das ist ja eine Realität. Genauso wie Jesus eine Realität ist, die wir nicht sehen, ist der Teufel eine Realität, die wir nicht sehen. Man soll nicht hinter jedem Busch den Teufel wittern. Aber man muss es einfach ernst nehmen. Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das ist die Realität. Das ist Fakt. Und der Satan ist getrieben von dem Wunsch, diejenigen, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen, die ihm dienen, hin und her zu schütteln, so wie man den Weizen durchs Sieb schüttelt, wenn er von der Spreu getrennt wird. Das ist so, das ist eine Tatsache, deswegen hat Jesus dem Petrus hier so auf den Kopf direkt zugesagt. Ihr werdet durchgeschüttelt werden. Der Satan wird auch euch hier in Augsburg, verunsichern nach allen Regeln der Kunst. Er wird euch in Zweifeln ersticken. Er wird euch an eurem Hochmut berauschen und betäuben. Er wird euch übermütig machen und kleinmütig. Er wird euch selbstgerecht machen und selbstzerstörerisch. Bitte euch da, dass ihr sagt, es hat ja sowieso alles keinen Zweck. Es geht ja doch nicht. Ich bring's ja doch nicht. Es ist immer wieder der gleiche Kram und immer wieder das gleiche Scheitern und immer wieder die gleiche Frustration. Und die Lieblingsmethode des Teufels ist wahrscheinlich die Entmutigung. Der Teufel ist der große Entmutiger. Und wenn du wissen willst, wie die Probleme unserer Nachfolge zustande kommen, dann hast du hier eine Erklärung. Es ist nicht die einzige, aber es ist eine Erklärung in Vers 31. Der Satan hat begehrt, also er setzt alles daran, euch zu schütteln, euch zu sieben wie den Weizen. Und Petrus hat es nicht vergessen. Noch Jahrzehnte später, nachdem Petrus sich in vielen Schlachten wirklich bewährt hat, nachdem er im Glauben gewachsen war, nachdem er auch so in seiner ganzen Persönlichkeit gereift war, nachdem er für viele Menschen zum Seelsorger geworden war, hat Petrus das nochmal so in seinem ersten Petrusbrief auf den Punkt gebracht. 1. Petrus 5, Vers 8, das kannst du neben Lukas 22 schreiben. Da schreibt er seinen Leuten in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Seid nüchtern und wacht. Und brüllender Löwe bedeutet hier gefährlich, aggressiv. Er sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen, auch an euren Brüdern, die in der Welt sind. Seid nüchtern und wacht, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Petrus hat das nicht vergessen. Und weißt du, was der Hauptpunkt ist, den der Teufel angreift? Der Hauptpunkt, den der Teufel angreift, ist das Evangelium selbst. Ist die Frage, was ist ein Christ? Wer ist ein Christ? Woran entscheidet sich alles? Und sozusagen, je frommer die Leute sind, die falschen Lehren verbreiten, umso gefährlicher sind die falschen Lehren, wenn einer als Atheist daherkommt und sagt, es ist ja doch alles nur Quatsch, was in der Bibel steht und ihr könnt das vergessen, dann ist das ziemlich leicht zu durchschauen. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich will ja auch das Evangelium verbreiten und uns dann falsche Sachen erzählt, du musst immer wissen, je mehr Wahrheit bei der Lüge dabei ist, umso gefährlicher ist die Lüge. Weil sie sich viel mehr verstecken und verkleiden und als Wahrheit präsentieren kann. Und es gibt auch heute viele, viele Strömungen, die behaupten, das Evangelium zu bringen und das Evangelium doch verfälschen. Und eine dieser großen Strömungen, die sagt, es ist völlig falsch zu behaupten, das Wichtigste wäre, dass ein Mensch Frieden mit Gott bekommt. Das Wichtigste wäre das persönliche Verhältnis zwischen Jesus und dir. Das ist völlig falsch. Es ist völlig abwegig, das als das Zentrum des Neuen Testaments zu verstehen. Sondern es kommt darauf an, dass wir das Reich Gottes hier in dieser Welt bauen. Und dass wir, die Christen mit den Nichtchristen zusammen, die Verhältnisse ändern und verbessern, das ist viel wichtiger als die Frage, ob einer seine Sünde vergeben bekommt und sein persönliches Verhältnis mit Jesus geklärt kriegt. Und es gibt viele, die als Christen durch die Lande ziehen und das verbreiten. Man nennt dieses Konzept auch zum Beispiel Emerging Church. Viele lassen es unter diesem Label laufen. Oder Transmissionstheologie oder missionale Theologie. Es sind Leute wie Tobias Feix von der CVJM-Hochschule in Kassel und Tobias Künkeler und Johannes Reimer und Fabian Vogt und viele andere, Christina Brudereck, die diese Lehren durch die Lande treiben. Die meinen das sicherlich gut, aber sie verfälschen das, was die Bibel sagt. Und andere greifen das Wort Gottes, greifen das Evangelium dadurch an, dass sie sagen, ach, es ist gar nicht so entscheidend, dass Jesus unsere Strafe trug. Das ist gar nicht so entscheidend. Gott ist gar nicht so streng. Den Zorn Gottes muss man gar nicht so ernst nehmen. Und nicht, dass Jesus am Kreuz einen Sühnetod für uns starb, um unsere Strafe zu tragen, ist der entscheidende, zentrale Punkt am Evangelium. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ja, Jesus ist schon wichtig und Glaube und Gnade ist wichtig, aber ihr dürft das nicht so eng sehen. Ihr müsst euch mehr öffnen für eine Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche. Die haben doch eigentlich auch das Evangelium. Die glauben doch auch, dass es so ist. Und nun macht doch mal mit Herrn Hartl hier in Augsburg was zusammen und geht mal auf so eine Mehrkonferenz und seid doch nicht so ängstlich und öffnet doch mal euch ein bisschen. Das sind doch auch Christen und die meinen es doch auch gut. Dass sie es gut meinen, will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber, liebe Freunde, sie verfälschen das Evangelium. Wir werden im dritten Vortrag noch was dazu sagen. Also, der Teufel greift das Evangelium an, das müssen wir wissen. Und deswegen müsst ihr das Evangelium gut kennen. Ihr müsst wissen, wie Jesus, wie Paulus, wie Johannes, wie Petrus den Rettungsweg beschrieben haben, damit ihr euch mündig damit auseinandersetzen könnt, damit ihr zwischen Echtem und Falschem unterscheiden könnt, damit ihr wisst, was das Evangelium ist, das Gott uns offenbart hat und was die verschiedenen, zum Teil täuschend ähnlichen Fälschungen sind, die Tag für Tag in Umlauf gebracht werden und immer wieder in neuen Varianten. Du kannst dich nicht aus deiner Verantwortung stehlen. Und was macht Jesus dem Petrus jetzt auch deutlich? Er behaftet uns auf unsere Sünde. Schau mal, in Vers 34, da sagt, also jetzt sind wir wieder bei Lukas 22 zurück. Auf diese Weise bleibt ihr schön munter, dass ihr immer mal nach vorne und nach hinten blättert. Also, in Vers 34, hochinteressant, wie Jesus das sagt. Petrus, ich sage, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus sagt nicht, ehe der Teufel dich dreimal gezwungen hat, mich zu verleugnen. Sondern er sagt, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Du kannst dich nicht aus der Verantwortung stehlen. Und woran können wir uns dann klammern? Woran können wir uns dann klammern, wenn uns unsere ganze Zerbrechlichkeit und Schwachheit und Fehlerhaftigkeit und unser in Sünde gefallen sein vor Augen steht? Guck mal, Vers 32, da sagt Jesus das. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist das Entscheidende. Paul Gerhardt, der berühmte Liederdichter, hielt du deine Wege, überhaupt vor Blut und Wunden, viele andere. Der hat als seine Grabinschrift diesen Vers, der hat das Latein gemacht. Früher haben sie den Vieles auf Latein geschrieben, wenn man es so schön klar sagen kann. In Cribro Satane versatus et devotus. Das heißt, im Sieb des Satans gerüttelt, aber bewahrt. Jesus sagt, ich kümmere mich um deinen Glauben. Jesus verspricht dir, wenn du zu mir gehörst, ich halte dich fest. Schreib dir Johannes 10, Vers 28 ganz dick daneben, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Verstehst du? Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und Jesus macht deutlich, das ist ein doppeltes Netz. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen und der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles andere und niemand wird sie aus des Vaters Hand reißen. Schreibt dir das ganz dick daneben. Johannes 10, Vers 28. Wir müssen wissen, ihr Lieben, das ist nicht nur ein Spezialversprechen für Petrus, sondern das hat Jesus allen seinen Nachfolgern, also wenn du sein Nachfolger bist, dann auch dir verheißen. Und das kannst du wissen, weil Jesus das in Johannes 17, Vers 20 wortwörtlich gesagt hat. Ihr wisst, Johannes 17, das ist dieses große, sogenannte hohe priesterliche Gebet, das Jesus kurz vor seiner Kreuzigung betet für seine Leute. Und da heißt es in Johannes 17, Vers 20, ich bitte dich, also Jesus betet zum Vater, nicht nur für sie, also nicht nur für Petrus und die Jünger der ersten Stunde, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, wenn du gläubig bist, wenn dein Leben Jesus gehört, dann bist du gläubig geworden durch das Wort der Apostel. Und dann kannst du deinen eigenen Namen hier in diesem Vers 17, 20 mit reinschreiben. Jesus bittet für die, die durch das Wort der Apostel an ihn glauben werden. Wenn du zu Jesus gehörst, dann stehst du in diesem Vers mit drin. Und Jesus sagt, ich habe für euch gebeten, dass euer Glaube nicht aufhört. Was Jesus uns verspricht, ist hier nicht so ein lockeres Event-Christentum. Ne? So von einer Konferenz zur anderen ziehen, ein bisschen locker Stimmung machen, ein bisschen nettes Müsli essen, ist ja auch schön. Schön, dass es bei euch eine gute Versorgung gibt. Lasst das bloß so bestehen. Ja? Aber das ist eben nur ein Teil der ganzen Geschichte. Sondern Jesus macht deutlich, unsere Nachfolge ist ein heißes Tänzchen. Es ist ein krasser Kampf. Wir haben es mit der Wirklichkeit zu tun. Und wir haben es mit geistigen Auseinandersetzungen, also wo wir denkerisch uns prügeln müssen mit denen, die die Gegenargumente bringen. Und wir haben es aber auch mit geistlichen Kämpfen zu tun. Das heißt, wir werden in unserem Herzen angegriffen. Und deswegen müssen wir die Herausforderungen ganz nüchtern in den Blick nehmen. Wie kann man als Christ leben, nur wenn du Realist bist? Und ich möchte jetzt drei dieser Herausforderungen nennen, die uns angreifen. Das heißt, ich werde eigentlich nur die ersten beiden behandeln. Und den dritten Punkt, den nenne ich nur kurz und der wird inhaltlich nochmal heute im letzten Vortrag auftauchen. Da zeige ich euch auch noch ein schönes Bild von Johannes Hadel. So, aber jetzt noch nicht. Also, nur wenn du Realist bist, wodurch sind wir angegriffen? Was müssen wir als Realisten sehen? Das Erste, worauf Jesus uns hinweist, ist unser gefährdetes Herz. Unser gefährdetes Herz. Wenn du realistisch sein willst, dann musst du wissen, dass du, auch wenn du Christ bist, ein gefährdetes Herz hast. Paulus hat an Timotheus geschrieben, 1. Timotheus 4, Vers 16, und das war sein Spitzenmitarbeiter. Was hat er dem geschrieben? Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also habe Acht auf die Wahrheit, die du lehrst und die du verbreitest, aber habe auch Acht auf dich selbst, auf deine persönliche Integrität, auf deine geistliche Situation. Und wir sehen das hier bei Petrus, wie er gefährdet ist, obwohl er schon so lange mit Jesus unterwegs ist. Er ist in der speziellen Situation gefährdet durch Hochmut, durch Selbstgerechtigkeit. Vielleicht ist dein Problem nicht so sehr der Hochmut, dann ist es vielleicht mehr der Egoismus oder die Eitelkeit oder die Selbstverliebtheit oder die Geldgier oder deine Lahmheit, mit der du nicht in die Gänge kommst und immer nur nach dem nächsten Liegestuhl suchst, in dem du dich ausruhen kannst oder was auch immer. Wir haben ganz unterschiedliche Gefährdungen, denen wir ausgesetzt sind. Das hat mit unserem Charakter zu tun, mit unserer Prägung zu tun. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die Bibel lesen wie einen Spiegel, in dem Gott uns auch zeigen kann, wo es bei uns hakt. Wir sind gefährdet von unserem eigenen Herzen heraus. Und lasst uns da doch ehrlich genug sein. Johannes hat das geschrieben an Christen. 1. Johannes 1, Vers 7. Er hat gesagt, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, 1. Johannes 1, Vers 7, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann, auf Deutsch gesagt, lügen wir uns in die eigene Tasche und die Wahrheit ist nicht in uns. Und ich erinnere dich dran an das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 15, wo der Herr Jesus doch ganz schön krasse Worte verwendet und uns in Erinnerung ruft, wo das Hauptproblem des Menschen liegt. Matthäus 15, Vers 17. Das war diese Situation, wo die Pharisäer sich beschwert haben, dass die Jünger nicht ordentlich die Hände waschen, bevor sie essen. Und dann macht Jesus deutlich, das Problem ist nicht das Äußere, sondern das Innere. Und sagt dann, begreift ihr noch nicht Vers 17? Alles, was zum Mund hineinkommt und in den Bauch kommt und ins Klo geworfen wird, also in den Abort oder in die Grube oder wie auch immer ihr es übersetzen wollt. Ja? So drastisch redet der Herr. Und dann fügt Jesus hinzu, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, also Lügen und Lästerung. Das aber ist, was den Menschen verunreinigt. Verstehst du, das kommt aus dem Herzen. Nun sagst du, okay, als ich bekehrt wurde, als Jesus mir meine Sünden vergeben hat, da hat er mein Herz ja gereinigt. Das stimmt auch. Da hat er dann deine Schuld vergeben. Aber die Bibel macht uns gleichzeitig deutlich, kannst auch bei Paulus im Römerbrief lesen, Kapitel 7 und an vielen Stellen, dass solange wir hier auf der Erde leben, wir immer noch nicht vollkommen sind und wir immer wieder angegriffen werden können. Wir dürfen gewiss sein, dass Jesus uns durchbringt, denn er hat gesagt, dass seine Schafe nicht aus seiner Hand gerissen werden können. Und trotzdem ist es kein Spaziergang. Und trotzdem stehen wir immer wieder in der Gefahr, zu sündigen, uns an bestimmten Stellen zu verhaken, blinde Flecken in unserem Leben zu haben, wo falsche Dinge sich einnisten können. Und deswegen brauchen wir ja das, was man geistliche Hygiene nennt. Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen Glaubensgeschwister, die uns mal auf was aufmerksam machen, wenn wir es selbst nicht merken. Wir brauchen verbindliche geistliche Gemeinschaft. Wir müssen wissen um unser gefährdetes Herz. Und deswegen hat ja Paulus auch in diesem Vers geschrieben, in Römer 12, den ich am Anfang vorgelesen habe, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen sollen. Das heißt nämlich, wir sind immer in der Gefahr, uns dieser Welt um uns herum anzupassen. Passt euch nicht dem Zeitgeist an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, auch als Christen sind wir darauf angewiesen, dass der Herr uns immer weiter verwandelt. Dass er unseren Sinn, da steht das Wort für Verstand, dass er unseren Verstand erneuert, prägt, korrigiert, dass er uns hilft, auch richtig zu denken, weil auch uns aus unserem Denken unsere Entscheidungen kommen. Also, das ist das eine. Wir haben ein gefährdetes Herz. Und selbst wenn du in irgendeinem abgelegenen Dorf sein würdest, also wir sagten ja schon, in the middle of nowhere, irgendwo, wo es keinen Internetanschluss gibt und kein Handynetz und wo du nicht mal einen einzigen Balken da siehst, ja, was würdest du mitnehmen? Dein Herz. Du wirst dich selbst nicht los. Du nimmst dein Herz überall hin mit. Und deswegen würden auch die friedlichsten, harmlosesten, optimalen Umstände nichts daran ändern, dass du gefährdet bist. Durch dein Herz. Gefährdetes Herz. Und deswegen müssen wir immer wieder den Herrn Jesus bitten, dass er aufpasst auf uns. Dass er uns zeigt, wo Schuld in unserem Leben ist, wo Inkonsequenzen sich eingegraben haben. Dass er uns bewahrt. Und wir können nur froh sein, dass er so viel Geduld mit uns hat. Und darauf können wir uns auch verlassen. Aber du musst Realist sein. Wenn du als Christ in dieser Welt leben willst, musst du Realist sein und wissen, du hast ein gefährdetes Herz. Das soll uns nicht traurig machen. Das muss uns nicht verunsichern, ganz im Gegenteil. Aber es soll uns realistisch machen. Und es soll dazu führen, dass wir uns umso enger an Jesus binden. Und es soll dazu führen, dass wir auch in der Gemeinde füreinander beten und füreinander da sind und füreinander eintreten. Nicht, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig belauern. So nach dem Motto, die Gemeinde als Stasi-Ersatz, ne? wo jeder auf der Kante sieht und nur darauf wartet, dass er den anderen bei einer Sünde erwischt. Das ist krank. Das ist natürlich nicht unser Auftrag als Gemeinde. Aber wir sollen füreinander sorgen und einander taktvoll und rücksichtsvoll beistehen und helfen und füreinander da sein, auch an dieser Stelle und füreinander beten. Also gefährdetes Herz. Und jetzt kommt das Zweite, und das hat etwas zu tun mit dem Zeitgeist. Nämlich das Zweite, was ich hier, und wie gesagt, das Dritte kommt dann heute Nachmittag, ich nenne das gejagter Alter. Du wirst gleich merken, was ich damit meine. Und das Stichwort, was hierher gehört, ist eines, an dem kann man sich schon mal verschlucken. Das ist die sogenannte Multi-Optionsgesellschaft. Ich habe den Smiley daneben gemacht, nicht weil die Multi-Optionsgesellschaft so schön ist, sondern weil das Wort so schrecklich ist. Also, wobei auf den ersten Blick die Multi-Optionsgesellschaft natürlich auch einiges für sich hat. Ne? Wir stehen vor gefüllten Regalen, 24 Kaffeesorten bei Starbucks, 40 Shampoo-Sorten im Supermarkt, was weiß ich, mehr als 1500 Filme bei Netflix. Da kann man schon mal Smiley machen. Und das ist ja auch nicht unattraktiv, sich aus so gefüllten Regalen entsprechend bedienen zu können. Aber wo ist das Problem? Lasst es mich euch ganz kurz erklären. Weil es wichtig ist, dass wir begreifen, wie die Multi-Optionsgesellschaft funktioniert, damit wir uns dazu verhalten können, damit wir das Gute mitnehmen können und uns aber vor den falschen Sachen schützen können. Die Multioptionsgesellschaft ist die Folge eines totalen, wie wir das nennen, Pluralismus. Anything goes. Das ist ja die große Ideologie der Postmoderne, in der wir leben. Alles ist möglich, es gibt keine Wahrheit. Jeder kann seine eigene Wahrheit für sich behaupten. Es gibt keine absoluten Grundlagen, es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt keine Objektivität. Es ist alles total fragwürdig geworden. Und deswegen gibt es auch, ich weiß nicht, wie das in euren Schulen ist, also wenn ich mit Lehrern rede, zu unserer Zeit, ich komme ja noch aus einer Schülergeneration, wo wir sagen, das war die Moderne. Und in der Moderne hat der Mainstream zwar die Wissenschaft vergöttlicht und gesagt, die Wissenschaft tritt an die Stelle der Religion, die Wissenschaft kann alles lösen. Das war natürlich eine totale Überschätzung der Wissenschaft. Aber in der Moderne haben die meisten noch gedacht, Argumente zählen. Und man kann die Wahrheit finden, wenn man gründlich genug argumentiert. Es ist dann die Frage, auf welchem Wege man sie findet. Aber es gibt richtig und falsch. Und deswegen haben wir gefightet. Wir haben uns in Diskussionen manchmal die Köpfe eingeschlagen, weil wir überzeugt waren, das, was der andere sagt, ist falsch. Und das, wofür ich stehe, ist wahr. Und es ist richtig. Und das entspricht übrigens auch dem Wahrheitsverständnis der Bibel. Es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. So, das war damals. Und manchen kommt das so vor, als ob das, was weiß ich, irgendwann im fernen Mittelalter gewesen wäre. Und heute sagen ja auch viele Lehrer, es ist manchmal unheimlich schwierig, manchmal zurzeit sogar an der Uni. Einer aus unserer Gemeinde, der gibt Seminare an der Universität in Hannover und der sagt, es ist so schwierig, auch die Leute zu einer richtigen Diskussion zu kriegen. Die sind alle so hyperbrav und jeder sagt, ja, das ist deine Meinung und das ist meine Meinung und so. Keiner ist mehr bereit, für irgendwas auf den Scheiterhaufen zu gehen oder für irgendwas seinen Kopf hinzuhalten. Versteht ihr, das ist das Problem der Postmoderne. Und das macht vieles in unserer Gesellschaft auch so lahm. Das hat auch noch andere Folgen. Das wird möglicherweise irgendwann unsere Demokratie zerstören. Da kommen wir heute Nachmittag dazu. Aber das ist die Situation. Also dieser totale Pluralismus mit diesem Stichwort verbunden, das der Philosoph Paul Feyerabend mal verwendet hat. Anything goes. Alles ist möglich. Es gibt nicht richtig und falsch. Und was passiert damit? Es brechen alle Leitplanken weg. Es werden alle Erklärungen sinnlos, weil jeder es ja aus seiner Perspektive wieder ganz anders sehen kann. Ordnungen und Sicherheiten zerbrechen. Und was der Naive jetzt noch für Wahrheit hält, bitte, Wahrheit, das ist nur die Folge, so sagt man dann lächelnd, seiner sozialen Prägung. Du hast eben diese bestimmte Erziehung, du hast eben dieses bestimmte religiöse Upbringing, du hast eben diese Biografie, diese Lebensgeschichte und deswegen siehst du das so. Das ist dein Konstrukt. Diese Wahrheit hast du nicht gefunden, sondern diese Wahrheit hast du erfunden. Du hast sie dir selber gezimmert. Und das ist ja schön, wenn dir das hilft. Und du darfst da gerne dran glauben. Aber bilde dir nicht ein, dass es objektiv wahr sei. Und bitte schön mute mir nicht zu, das, was du für die Wahrheit hältst, als meine Wahrheit auch zu akzeptieren. Versteht ihr, das ist Postmodern. Für sich selbst darf jeder so seine speziellen Wertsetzungen haben. Seine subjektiven Wahrheiten. Er darf sagen, für mich ist es wahr, dass die Ehe der richtige Weg des Zusammenlebens ist für Mann und Frau. Aber in dem Moment, wo du sagst, es sollte jeder, wenn er zusammenlebt, verheiratet sein. Und zwar als Mann und Frau. Und so, hey, Diskriminierungsvorwurf. Was stülpst du mir über? Das ist Gewaltausübung im Namen der Religion. Ja? Für mich ist es wahr, das darfst du sagen, mehr nicht. Die Historikerin Gertrude Himmelfarb, eine amerikanische Historikerin, hat formuliert, was Postmoderne bedeutet. Ich lese euch das mal vor. Sie sagt, Postmodernismus ist die Leugnung der Idee an sich von Wahrheit, Realität, Objektivität, Vernunft oder Fakten. Das sind alles Worte, die von Postmodernisten nur noch in Anführungszeichen gesetzt werden. Es ist eine total permissive, alles erlaubende Philosophie. Alles geht, anything goes. Und es ist außergewöhnlich, wie weit das gegangen ist. So, und deswegen werden natürlich auch alle Lebensformen beliebig. Es werden alle vertrauten Ordnungen, alle Sicherheiten, alle Gewohnheiten ausgelöst. Diese ganze Gender-Ideologie konnte nur entstehen in diesem postmodernen Umfeld. Ja, Gender-Mainstreaming ist ja mal ein Thema für einen eigenen Seminartag. Dass das heute schon in Grundschulklassen thematisiert wird. Also, bist du Männlein, bist du Weiblein? Nach Facebook kannst du 60 verschiedene sexuelle Identitäten haben. Das kann sich auch mal ändern. Gestern hast du dich noch wie ein Mann gefühlt, heute bist du vielleicht schon eine Frau. Das kann man übrigens, können wir uns auch ganz gut zunutze machen. Es gibt doch in manchen Parkhäusern so Frauenparkplätze. Ne? Da haben wir schon überlegt, wenn ich da das nächste Mal verbotenerweise parke und die Polizei mich beachten will, werde ich sagen, sie diskriminieren mich. Ich habe mich als Frau gefühlt heute Morgen. Aber es werden alle Ordnungen aufgelöst. Und es soll den Leuten schon so früh wie möglich nahegebracht werden, dass doch diese Festlegung da auf Männlein, Weiblein, dass das alles nur christliche Erfindung ist. Ja, und damit verbunden dann, ihr wisst das, dieses Verständnis von Ehe, ne, Stichwort Ehe für alle. Wir müssen uns mal überlegen, was da passiert ist. In der letzten Sitzung des Bundestages der vergangenen Legislaturperiode hat unser Bundestag nicht mal nur so im Schnellverfahren einen weiteren Teil unserer Meinungsfreiheit beschnitten mit diesem verfassungswidrigen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das sich der Herr Maas da ausgedacht hatte, sondern unsere Parlamentarier, also die gesetzgebende Kraft in unserem Lande, hat mal so in einer dreiviertelstündigen Debatte letztlich dann zu dem Beschluss geführt, dass die Schöpfungsordnung Gottes für null und nichtig erklärt wird. Und dass Ehe eben nicht mehr bedeutet, die lebenslange Verbindung von einem Mann und einer Frau, sondern Ehe für alle. Es können Homo-Ehen geschlossen werden, es können alle möglichen Patchwork-Kombinationen möglich sein. Und das überlegt mal, das haben auch viele der Parlamentarier beschlossen, die angeblich zu einer konservativen Partei gehören. Mal so von heute auf morgen, weil man sich ein lästiges Thema aus dem nächsten Wahlkampf aushalten wollte. Und das war nur möglich vor dem Hintergrund dieser postmodernen Beliebigkeit. Alle Lebensformen werden beliebig, aber das führt nun auch zu persönlichen Problemen. Nämlich, wenn alles verunsichert ist, man nennt das in der Soziologensprache die Deregulierung unserer sozialen Kontexte. Wenn alles unsicher wird, dann wissen viele Menschen auch überhaupt nicht mehr, wo gehöre ich eigentlich hin? Ich bin nicht mehr eingebunden in eine Ehe von Mann und Frau. Ich bin nicht mehr Teil einer klar strukturierten Familie. Und wenn ich nicht mehr eingebunden bin, ja, wer bin ich dann? Wo gehöre ich hin? Und jetzt entsteht ein unheimlicher Druck für den einzelnen Menschen. Er wird nämlich jetzt unter den Druck gestellt, sein Leben selber bestimmen zu müssen, seinem Leben eine eigene Richtung aufzuprägen. Das ist die Forderung. Die habt ihr irgendwie schon mal so gehört. Erfinde dich selbst. Und möglichst alle zwei Wochen wieder neu. Es gibt keine Richtlinien. Es gibt keine bleibenden Wahrheiten über Sexualität, über Familie, über Ehe, über richtiges und falsches Leben. Und deswegen musst du deinem Leben jetzt eine eigene Richtung geben. Du musst wissen, wo du hin willst. Du musst wissen, was richtig für dich ist. Erfinde dich selbst und überleg mal, in welchem Zusammenhang das geschieht. Man hat alle ethischen Richtlinien gekippt. Man hat alle religiöse, biblische Orientierung verdächtig gemacht. Das heißt, man hat den Menschen alle Mittel weggehauen, mit denen er sich eine Orientierung geben könnte. Und jetzt steht hier dieses einsame, postmoderne Wesen da im Raum, in the middle of nowhere, und sagt, jetzt gib dein Leben mal eine Richtung. Nun musst du wissen, mach dich glücklich. Das ist die Situation, versteht ihr? Und jetzt ist die große Frage, was ist der Ausweg? Wenn ich nicht mehr weiß, was wahr und falsch ist, wenn alle Regeln, alle heilsamen Gewohnheiten, es gibt auch schlechte Gewohnheiten, aber es gibt auch gute Gewohnheiten, wenn alles, was Geborgenheit und Sicherheit und Orientierung vermittelt, sich in Luft aufgelöst hat und wenn es nur noch subjektive, persönliche Vorlieben gibt und wir dann vor der Forderung stehen, jetzt erfinde dich mal und jetzt mach dich mal glücklich, dann bleibt nur noch die Zuflucht zu unseren Bedürfnissen. Und so wird gelebt heute. Dann horch doch mal in dich rein, was sind eben so deine Bedürfnisse? Und der Lebensstil, der dieser Bedürfnisbefriedigung entspricht, dieser totale Individualismus, es gibt sowieso keine Wahrheit, also lebe nach deinen Bedürfnissen, dem Ideal des Individualismus entspricht der totale Konsument. Lebe deine Bedürfnisse aus, sei ein Konsument. Und deswegen ist dieses Konsumententum das Kennzeichen unserer Gesellschaft. Das ist nicht einfach so eine billige Kapitalismuskritik nach dem Motto, wir konsumieren alle und machen die dritte Welt kaputt damit. Sondern das ist die Folge dieser Zerstörung von Wahrheiten. Dass alle Orientierung weggekippt ist. Und dass am Ende der Einzelne auf sich zurückgeworfen ist. Und dass er nichts anderes mehr hat als seine Bedürfnisse, die ihm vielleicht noch geblieben sind. Und eigentlich vordergründig betrachtet könnte man ja sagen, das ist doch eine ideale Situation zum Glücklichwerden. Es gibt keine Gebote, es gibt keine Pflichten. Und andererseits wirst du angestrahlt, wirst du umworben von unendlichen Konsummöglichkeiten. Ich sage es nochmal, 24 Kaffeesorten bei Starbucks, 40 Shampoosorten im Supermarkt, über 300 Ausbildungsberufe, über 18.000 Studienplätze in Deutschland, über 1.500 Filme auf Netflix, unbegrenzte Möglichkeiten. Und zugleich, ja, das gehört auch dazu, der massive Druck, nicht zu verpassen, Entscheidungsfreiheit und Entscheidungszwänge. Mich hat neulich eine Studentenorganisation an der Uni Göttingen eingeladen, mit dem Titel zu sprechen, die Tyrannei der Freiheit. Das, was wir für vermeintliche Freiheit halten, erweist sich als eine Tyrannei. Und wisst ihr, ein typisches Beispiel für diesen Konsumtrubel ist dieser Filmkanal Netflix. Ne? Serien in Riesenauswahl abrufbar, Multi-Optionalität, jederzeit zugänglich. So viele Filme, wie ich will, in welcher Zeit ich will. Ich muss nirgendwo mehr hingehen, ich muss mich nicht mit Leuten fürs Kino oder fürs Theater verabreden. Das war ja wenigstens noch eine Gemeinschaftsaktion. Da konnte man hinterher ein Trinken gehen und drüber diskutieren und hatte eine Form von sozialer Gemeinschaft auch wenigstens. Aber jetzt hat jeder Netflix, jeder kann sein eigenes Ding machen, der totale Individualismus, Serien gucken, Game of Thrones und anderer Schwachsinn. So. Und eigentlich müsste man sagen, die Leute haben es doch gut, können sich bedienen in allen Regalen. Wo ist das Problem? Und trotzdem, und das ist jetzt interessant, müsst ihr wissen, trotzdem gibt es auch unter diesen Propagandisten der Postmoderne oder unter denen, die das nicht als Christen unbedingt betrachten, eine Beobachtung, dass die Leute nicht glücklich werden. Es gibt einen berühmten Aufsatz über dieses Phänomen Unbehagen in der Postmoderne von Sigmund Baumann. Und eine slowenische Philosophin, das ist diese Dame, Renata Salic, hat neulich in einem Interview mit dem Spiegel das ganze Problem offengelegt, was diese Multioptionsgesellschaft umtreibt. Sie hat gesagt, da ist einerseits dieses vermeintlich unbegrenzte Glücksangebot, aber du musst es jetzt durch deine Entscheidungen verwirklichen. Du musst es bringen. Und das ist der Druck. Und sie drückt das dann so aus. Sie sagt, Glück ist zur Leistungsvorgabe verkommen. Die Welt ist voll mit Frauenzeitschriften, die uns vorschreiben, was uns glücklich macht. Voll mit Facebook-Statusmeldungen, die uns zeigen, wie viele andere aus ihrem Leben machen. Es gibt sogar Aufstellungen, die angeblich erfassen, wie glücklich verschiedene Nationen sind. Du musst glücklich sein, lautet der gesellschaftliche Befehl. Und wenn du es nicht bist, hast du versagt. Und verstehst du, das verschärft diesen Konsumdruck. Renata Salic sagt, wir arbeiten mehr, wir konsumieren mehr, am Ende konsumieren wir uns selbst. Und die Folgen sind Bulimie, Burnout und andere Zivilisationskrankheiten. Das ist dieser Druck dieser unendlichen Optionen. Und du musst durch deine richtigen Entscheidungen deines Glückes Schmied sein. Und so entsteht die Tyrannei der Freiheit. Denn du kannst ja scheitern. Salic sagt, die Folgen unserer Entscheidung können wir ja immer noch nicht kontrollieren. Das ist der nächste Schritt. Wir wollen nicht nur die Wahlfreiheit, sondern wir wollen möglichst auch eine Garantie, dass das, was wir wählen, so ist, wie wir es uns vorstellen. Und diese Garantie gibt es natürlich nicht. Und bitteschön, unterschätzt das nicht. Deine Entscheidungen müssen nicht nur richtig sein, deine Entscheidungen müssen auch wahnsinnig schnell erfolgen. Denn der aufgeputschte Markt setzt ja ständig neue Reize. Ständig ein neues Handysystem, ständig irgendwelche neuen Konsummöglichkeiten. Die Halbwertszeiten werden immer kürzer und der Druck wird immer größer. Und du musst nicht nur richtig entscheiden, sondern schnell entscheiden. Und in dem Moment, in dem du dich in das eine vertiefst, kann es sein, dass an der anderen Stelle schon längst wieder was völlig Neues auftaucht. Das ist die Multioptionsgesellschaft. So viele Apps, so viele Impulse, so viele Anregungen. Ständig bereit sein, nur keinen Anruf verpassen, auch beim Jugendtag, keine SMS. Es könnte sich aber was Wichtiges ergeben. Und das hat auch Folgen für unsere Beziehungsfähigkeit. Mitunter werden dem Individualismus auch familiäre Beziehungen geopfert. Unsere gläubigen Studenten berichten das immer wieder von ihren Kommilitonen, dass sie sagen, das passiert immer wieder, dass jemand sagt, oh, da hat jemand eine super Forschungsstelle irgendwo gekriegt. Okay, dann müsste er sich dann von seinem Partner dafür trennen. Aber mach das, Mann. Du musst ja glücklich werden. Du könntest etwas verpassen. Also mach das, dass der andere dabei hinten runterfällt, dass Liebe dabei in die Brüche geht. Das musst du eben in Kauf nehmen. Lieber den besseren Job, notfalls in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. Nutze deine Chance, nimm mit, was du kriegen kannst. Sorg erstmal für dich selbst. Ihr Lieben, das ist die Atmosphäre, in der wir leben. Das ist das Lebensgefühl. Dieses Dauerbombardement mit den verschiedensten Optionen. Und das stürmt ein auf unser Herz. Und jetzt ist die Frage, wie können wir uns dazu verhalten? dazu kommt etwas, über das wir heute Nachmittag dann nochmal sprechen werden, gejagter Alltag, ein gezielter Meinungsdruck, dem wir ausgeliefert sind. Und dieser Meinungsdruck, der betrifft auch grundlegende Überzeugungen, die mit unserer Nachfolge für Jesus zu tun haben. Die Freiheit, die wir heute haben, ist immer noch groß, verglichen mit dem, was in anderen Ländern da ist. Wenn ich das aber vergleiche mit der Möglichkeit, wie wir in den 70er, 80er Jahren freie Diskussionen führen können, und wenn ich sehe, wie heute massiv Druck gemacht wird, bestimmte Positionen zu unterdrücken und zu verdächtigen, und wie weite Teile der Mainstream-Presse ja so wie ein Ei dem anderen fast gleichen, von einigen Ausnahmen abgesehen, dann muss ich sagen, die Freiheit heute ist um ein Vielfaches geringer, als sie noch vor 10, 20 Jahren war in unserem Land. Das müssen wir auch sehen. Man versucht an vielen Stellen uns einzuschüchtern und die freie Kommunikation zu behindern. Das ist auch Meinungsdruck, der massiv gemacht wird und dem wir natürlich auch als Christen in starker Weise ausgesetzt sind. Wie gesagt, darüber reden wir heute Nachmittag noch mal kurz. Der Zeitgeist macht Druck, und als Sendboten des Zeitgeistes dienen weite Teile der Massenmedien direkt damit, dass sie uns bedrohen. Stichwort Political Correctness, ne, bestimmte Dinge darf man sagen, andere Dinge nicht mehr. Wenn ihr in der öffentlichen Diskussion sagt, dass Homosexualität nach christlicher Überzeugung Sünde ist, kann es schon sein, dass man euch irgendwie gegen Diskriminierung verklagt. Aber wir dürfen nicht schweigen, Leute. Wir dürfen nicht schweigen. Aber der Zeitgeist macht auch indirekt Druck. Durch diesen postmodernen Lebensstil, er lockt alles schön unverbindlich, genussorientiert, selbstüberzogen, selbstbezogen. Und das spielt sich natürlich nicht nur vor unserer Haustür ab, sondern das dringt in unsere eigenen Wohnungen ein, in unser eigenes Denken. Und ich bin so dankbar, dass ihr hier so einen Jugendtag habt, in dem es wirklich um das Wort Gottes geht, in dem nicht nur ständig nach euren Befindlichkeiten und nach irgendeinem Hype gefragt wird. Seid froh, dass ihr das habt, Leute. Das ist absolut nicht selbstverständlich, was ihr hier macht. Und wenn ihr euch manche christliche Konferenz anguckt, dann seht ihr, das riecht postmodern aus allen Poren, ja. Da hat man den Eindruck, es soll vor allem um die Stimmung gehen und es wird um die Selbstverwirklichung der Leute ganz viel Bohai gemacht. Und es ist ständig die Rede über die Gefühle und über das Lebensgefühl. Und es wird dieser Individualismus im Grunde genommen gestreichelt und in irgendeiner Weise christlich aufgeblasen und gerechtfertigt. Das macht Druck, und dann heißt es, persönlicher Genuss und persönliches Wohlbefinden haben Vorrang vor allem an dein Wellness, ist wichtiger als Opfer zu bringen. Wohlfühlen kommt vor Hingabe und Leichtigkeit vor Leidensbereitschaft. Der Zeitgeist macht Druck. Und nicht alle sind diesem Druck gewachsen. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mitbekommen mit dem Direktor eines christlichen Pädagoginstituts in Oregon. Und der hat Folgendes gesagt. USA, weit weg, aber trotzdem. Brian Ray hat Folgendes gesagt. Schüler aus christlichem Elternhaus verhalten sich statistisch kaum anders als andere Schüler. Wenn wir an Themen wie Alkohol- und Drogenmissbrauch oder vorherigen Geschlechtsverkehr denken. Die Welt missioniert unsere Kinder offenbar effektiver als unsere Kinder die Welt. Zitat Ende. Nun, das ist eine Aussage über die USA. Und in den USA bezeichnet man sich schneller mal als Christ als in Deutschland. Und ich kenne auch viele Familien in der USA, die dieser Statistik eindeutig widersprechen. Die wirklich ein glaubwürdiges Leben führen und wo die Kinder eine gute Hilfe dabei bekommen, wirklich Jesus nachzufolgen. Natürlich kann Glauben nie vererbt werden. Es muss jede Generation sich wieder neu bekehren. Und ich glaube auch, dass in Amerika das noch mal krasser ist, dieser Gegensatz. Aber in dieser These, Leute, da steckt auch eine große Herausforderung für uns und für unsere Gemeinden und für unsere Familien hier in Deutschland. Wer missioniert, wer prägt effektiver? Missioniert die Welt uns oder missionieren wir die Welt? Und diese Frage müssen sich nicht nur junge Leute stellen lassen, sondern wir Oldies genauso. Wer missioniert wen effektiver? Der bequeme Lebensstil uns, dass wir sagen, ja, Gemeinde ist ja ganz schön, aber wenn die Gemeinde dann zu unbequem wird, ich muss erstmal die Heinzelmännchen in meinem Schrebergarten pflegen und ich muss erstmal so meine bürgerliche Beschaulichkeit haben. Und wenn da noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann kann ich ja was für die Gemeinde tun. Aber bitte, bitte, bitte lasst mich in Ruhe meinen Lebensabend genießen und mein eigenes Ding machen. Wer missioniert wen effektiver? Und glaubt nicht, dass ältere Leute von diesem postmodernen Lebensgefühl weniger angefressen werden als jüngere. Das ist in allen Generationen gleich. denn es geht immer um unser Herz. Wie kann man als Christ leben? Nur wenn du Christ bist, das haben wir in unserem ersten Vortrag gesehen, und das zweite ist jetzt, nur wenn du Realist bist. Wenn du weißt, ja, du hast ein gefährdetes Herz, und wenn du weißt, du lebst in diesem Umfeld eines gejagten Alltags, bestimmt von der Multioptionsgesellschaft. Und dass du ganz bewusst sagst, ich gebe mich dem nicht hin. Mein Leben gehört Christus. Ich weiß, dass ich davon nicht ganz unbeeinflusst bin. Ich muss mich dazu verhalten. Es sind ja auch nicht alle Angebote schlecht. Es ist ja schön. Es ist ja manchmal schöner, 12, was weiß ich, Marmeladen zur Auswahl zu haben, was nur eine dir nicht schmeckt. Das ist ja nicht nur negativ. Aber ihr müsst damit richtig umgehen, versteht ihr? Und das könnt ihr nur, wenn euer Leben bei Jesus gebunden ist. Das könnt ihr nur, wenn ihr eben nicht postmodern aufgelöst seid, sondern wenn ihr wisst, was die Wahrheit ist. Wenn ihr wisst, was Jesus von eurem Leben will. Wenn ihr wisst, was die Bibel fest als Wahrheit schreibt über Sexualität, über Lebensstil, über Familie, über Verantwortung. So, und dann hast du ein Fundament, und dann kannst du dir das alles angucken und kannst es an dem messen, was die Bibel dir sagt, und kannst deine Entscheidungen treffen und kannst anderen dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen und ihre falschen Entscheidungen zu durchschauen. Aber du merkst, Christsein ist unbequem. Christsein bedeutet nicht, dass du dich irgendwann mal in so eine religiöse Hängematte legst und dann von einer Gemeindeveranstaltung zur nächsten huschst und ansonsten dein Leben genießt und nicht weiter nachdenkst. Wir sind von Jesus dazu aufgefordert, bewusst zu leben, kritisch zu leben. Niemand sollte so kritisch sein wie wir Christen. Warum? Weil wir einen festen Maßstab haben darüber, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und weil wir den Herrn kennen dürfen, der über die Wahrheit verfügt und der diese Welt geschaffen hat und unser Leben. Und ihr Lieben, so haben sich die Jünger dann bewährt. Gott hat ihnen wirklich die Kraft gegeben, auch diesem Druck des Mainstreams zu widerstehen. Und das ging ja schon ziemlich kurz nach Pfingsten los, als die Gemeinde gegründet worden war und die Apostel angefangen haben zu predigen, zunächst in Jerusalem. Und was haben sie bekommen? Druck. Sie haben natürlich Druck bekommen und man hat ihnen gedroht und gesagt, wir kerkern euch ein, wenn ihr nicht die Klappe haltet. Und was hat Petrus gesagt? Apostelgeschichte 5, Vers 29, was haben die Jünger gesagt? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29, unterstreicht ihr diesen Vers ganz dick. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Realismus. Und wenn die Welt, also wenn dein säkulares, nicht-christliches Umfeld dir bestimmte Dinge erlaubt, die dir die Bibel verbietet, dann kannst du nicht mitmachen. Also Abtreibung wird dir erlaubt in unserer Gesellschaft. Ehebruch wird dir erlaubt in unserer Gesellschaft. Aber du kannst das, was die Gesellschaft dir erlaubt, nicht mitmachen, wenn Jesus etwas anderes sagt. Und umgekehrt, es wird dir verboten, bestimmte Wahrheiten deutlich auszusprechen. Aber wenn Jesus sagt, dass du sie aussprechen sollst, dann musst du das, was die Gesellschaft dir verbietet, eben übertreten. Du darfst dir nicht vorschreiben lassen vom Meinungsdruck um dich herum, wie du denkst und was du sagst und wozu du stehst. Und ihr Lieben, das macht das Leben ja ganz schön spannend, aber auch manchmal ganz schön hart und ganz schön unbequem. Aber das ist die Herausforderung, zu der Jesus uns beauftragt. Aber das lässt uns zu Persönlichkeiten werden. Das lässt dich zu einem Charakter werden, dass du eben nicht von jeder neuen Strömung, von jedem neuen Trend gleich mitgeschleift wirst. Dass dir nicht jeder irgendeinen Quark erzählen kann über neueste Konzepte, sondern du kannst immer sagen, okay, wir wollen das mal angucken. Du musst vor nichts Angst haben. Du kannst dich mit allem auseinandersetzen. Du kannst alles prüfen. Warum musst du vor nichts Angst haben? Weil du ein super festes, klares Fundament hast, von dem aus du alles prüfen kannst und auf dem du feststehst. Und du hast noch einen Riesenvorteil. Du darfst wissen, selbst wenn du Fehler machst, wenn du in Sünde fällst, wenn du stolperst und der Länge nach auf die Klappe fällst, dass Jesus dich immer aufheben wird, dass er bei dir ist, dass er dich trägt, dass er dir vergibt und dass er dir beibringt zu laufen und ihm zu dienen und dem Wind des Zeitgeistes mutig zu widerstehen. Und weil das so ist, ihr Lieben, und damit komme ich zum Schluss, haben wir keinen Grund, uns in unsere Nischen und in unsere Schneckenhäuser oder in unsere Gemeindehäuser zurückzuziehen, sondern wir wissen, dass Jesus für uns betet und dass er hinter uns steht und dass er uns treu ist. Und dann wird er sogar ziemlich wankelmütige Typen wie Petrus stark machen können. Und er wird uns zu Leuten machen, die ihm dienen und die dadurch aber auch eine Wohltat für ihre Gesellschaft sind. Wisst ihr, die Leute um uns herum in dieser Multioptionsdrucksituation, die merken, dass unser Leben anders ist. Die merken, dass wir eine andere Geborgenheit haben. Die merken, dass wir einen anderen Frieden haben. Und das ist auch eine große Chance für missionarische Gespräche, dass wir ihnen sagen können, ja, ich kann das gut verstehen. Ich kann das gut verstehen, warum du dich unter Druck fühlst. Ich kann das gut verstehen, warum du meinst, eins nach dem anderen ausprobieren zu müssen. Aber ich habe einen Weg gefunden. Ich habe eine Hilfe gefunden. Ich habe eine persönliche Beziehung gefunden, in der ich einen solchen Halt bekomme, dass ich mich bewusst und kritisch und klar auseinandersetzen kann mit dem, was um mich herum geschieht. Ihr Lieben, der Glaube, der macht uns nicht weltfremd. Der Glaube macht uns nicht zu irgendwelchen träumenden Typen, die sich in eine Scheinwelt flüchten. Sondern wenn du mit Jesus lebst, dann hilft er dir zu durchschauen, was um dich herum passiert. Und dann gibt dir auch die Kraft, dein gefährdetes Herz immer wieder zu durchschauen, im Vertrauen zu ihm zu wachsen und diesen gejagten Alltag und diesen gezielten Meinungsdruck nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Ich schließe mit zwei Bibelstellen. Die eine steht in 1. Petrus 5, wo er vorher gesagt hat, ja, seid nüchtern, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher. Und dann fordert er uns auf in Vers 9 und sagt, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden auch erfüllen an euren Brüdern in der ganzen Welt. Und dann kommt Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er streicht dir das ganz dick. Jesus macht dich stark. Jesus gründet dich. Jesus gibt dir die Kraft, durch diesen ganzen postmodernen Dunst hindurchzugehen. Und er ist allemal stärker als der gesamte Zeitgeist um uns herum. Und darum hat das letzte Wort für diese Bibelarbeit Johannes, 1. Johannes 4, Vers 4. 1. Johannes 4, Vers 4. Da sagt er, und das kannst du dir persönlich auf die Fahnen schreiben, wenn du zu Jesus gehörst. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, also alle, die euch angreifen wollen, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und das darfst du nie vergessen. Jesus ist bei dir. Und er hat gesagt, er ist durch den Heiligen Geist in dir. Und Johannes sagt, du musst dich nicht fürchten, du musst nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern du kannst diesen geistlichen Kampf ganz getrost annehmen. Denn der, der in dir ist, Jesus Christus, ist größer als der, der in der Welt ist. Herr Jesus, danke, dass es wahr ist. Danke, dass es wahr ist, dass du größer bist und stärker bist und mächtiger bist. Und dass du uns deswegen wirklich tragen kannst, auch durch diese ganzen Herausforderungen hindurch. Ich möchte dich nochmal ganz fest bitten für jeden von uns, auch für die Leute hier in Augsburg, dass du uns mutig sein lässt, dass du uns davor bewahrst, einfach blind und naiv uns all diesen möglichen Strömungen auszusetzen und alles zu schlucken oder uns nur in unser Schneckenhaus zurückzuziehen. Hilf doch, dass wir uns auch an diesen Stellen immer mehr von dir wirklich stärken lassen und dass wir diese Dinge mutig angehen und hilf uns, sie richtig zu durchschauen und hilf uns, ein Leben zu führen, das dich ehrt und indem wir mutig vorangehen, indem wir uns nicht nach dem richten, was der Mainstream um uns herum gerade von uns fordert. Und gib doch, dass wir dadurch auch eine Wohltat sein können für die Menschen, die es mit uns zu tun haben und dass noch viele dich finden und begreifen, dass du der Einzige bist, bei dem wir die ganze Wahrheit finden. Dir sei alle Ehre, du lieber guter Herr.